Ihr Lieben, es war heute unheimlich schwer, zu euch zu kommen. Und das lag vor allem an mir. Ich habe den Eindruck, ich stehe ein bisschen neben mir. Vielleicht war es heute Morgen noch schlimmer als jetzt. Ich habe zweimal die falsche Autobahnabfahrt genommen, sodass wir auf der falschen Autobahn gelandet sind. Die Autobahn, auf der wir dann gelandet sind, die A67, die war dann komplett gesperrt, sodass wir zurückfahren mussten. Und so kam eins zum anderen und schließlich sind wir glücklich angekommen. Das war so eine Fahrt, da habe ich gedacht, da passt dieser Spruch, den habe ich vor kurzem erst gelesen. An manchen Tagen geht alles schief und an anderen klappt gar nichts. Gleichzeitig, und das möchte ich euch auch sagen, war ich überrascht davon, wie schön es ist, wieder hier zu sein. Und inzwischen habe ich diese schreckliche Fahrt praktisch vergessen. Es ist toll, euch wiederzusehen und ja, eure Gesichter zu sehen, euch die Hand zu geben, euch zu umarmen, wieder hier zu sein. Wirklich schön. Ich hoffe, dass ich etwas neben mir stehe, sich nicht allzu negativ auf die Predigt auswirkt. Das werden wir jetzt sehen. Es gibt nicht nur Tage, von denen wir sagen könnten, die laufen nicht so gut, sondern manchmal gibt es das auch, dass wir sagen, die ganze Zeit, in der wir leben, ist nicht so eine gute Zeit. Und das soll jetzt auch gar nicht besonders pessimistisch klingen. Natürlich gibt es auch das andere, genauso das Gute und schöne Zeiten. Aber es gibt eben auch Gründe zu sagen, es ist keine gute Zeit, in der wir leben. Wir leben in einer Welt, in der es an vielen Stellen ungerecht zugeht. Unsere Welt kommt uns ja manchmal ganz verkehrt vor, ganz falsch irgendwie. Und das ist so ein Empfinden, das wir häufig haben können, wenn wir vielleicht die Zeitung lesen, die Nachrichten schauen oder einfach auch mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch schon ganz ähnlich gefühlt haben. Ich denke da zum Beispiel an eine Geschichte, die ich erst vor kurzem gehört habe, von südamerikanischen Kindern, die versuchen, durch Mexiko illegal in die USA zu kommen, wo ihre Mütter bereits leben. Und von den 100 oder von 100, die es versuchen, schaffen es normalerweise so 2 oder 3. Sie versuchen auf den Güterzügen, die in Mexiko fahren und in die USA reinfahren, versuchen sie mitzufahren. Und weil das extrem gefährlich ist, auf fahrende Züge aufzuspringen und manchmal auch abzuspringen, und weil es dort alle möglichen Leute gibt, die noch versuchen, aus dem Schicksal dieser Kinder Kapital zu schlagen, ist das so eine gefährliche Reise, dass 2 bis 3 ankommen von 100. Nur weil sie zu ihren Müttern wollen. Eine schreckliche Geschichte. Und sie gehen diesen Weg trotzdem, weil ihnen die Alternative, nämlich zu Hause zu bleiben, allein zu bleiben, noch schrecklicher vorkommt. Ich denke an Kriege, an den Terror in Syrien, in Nigeria, in Paris, an vielen Orten auf der Welt. Familien werden auseinandergerissen, Eltern verlieren ihre Kinder und Kinder ihre Eltern. Existenzen werden zerstört, Heimat geht verloren. Und es erschüttert mich, dass Menschen so etwas einander antun. Ich denke auch an so ein bestimmtes Gefühl, das mir manchmal kommt, nämlich dass die großen Verbrecher doch erstaunlich gut wegkommen, wenn sie mal gefasst werden. Und die kleinen Leute manchmal ganz schön hart bestraft werden. Und da frage ich mich, wieso Gerechtigkeit so verhandelbar ist, vielleicht auch käuflich ist. Wenn ich mein Augenmerk besonders auf solche Dinge lege, dann habe ich schon das Gefühl, dass es keine gute Zeit, in der wir leben. Auch die Zeit, in der Amos lebte, von dem in der Bibel erzählt wird, auch das war eine Zeit, von der man sagen könnte, das war keine gute Zeit. Und wenn man das sagt, so keine gute Zeit, dann ist das eigentlich noch zu wenig gesagt, denn eigentlich muss man sagen, dass die Gesellschaft damals völlig am Ende ist. Die Zustände im Land, die sind dramatisch. In dieser Gesellschaft gibt es viele Verlierer, viele, die für ein gutes Leben kämpfen und doch nie die Chance haben, wirklich ein gutes Leben zu bekommen. Sie scheitern ständig und sie haben gar keine Chance. Das System ist so, dass sie nie erfolgreich sein können. Für sie geht es eigentlich immer nur bergab, niemals bergauf. Das Einzige, was sich ein bisschen verändern kann, ist, wie steil es bergab geht. Diese Verlierer, das sind ja im Großen und Ganzen die kleinen Leute mit einem immer kleiner werdenden Stück Land. Das Problem dieser Kleinbauern ist, wenn ihr Feld nicht genug Ernte abwarf, um die Familie für ein Jahr zu versorgen, dann waren sie gezwungen, einen Teil ihres Feldes zu verkaufen, um dafür Nahrung zu bekommen. Und das half zwar für dieses eine Jahr, aber es bedeutete ja unweigerlich, dass sie im nächsten Jahr noch weniger Ernte bekommen würden, weil ihr Feld ja kleiner geworden war. Das bedeutete, sie würden noch mehr von ihrem Feld verkaufen müssen, um wieder über die Runden zu kommen. Um sich vorzustellen, wohin das führt, braucht man nicht viel Vorstellungskraft. Das ist eine Spirale des Elends, bei der es nur eine Frage der Zeit war, bis alles Land weg sein würde. Und dann blieb den Familien nur noch, sich irgendwie von den Resten anderer zu ernähren und die eigene Freiheit, die der Familie zu verkaufen, sich zu versklaven, weil es der einzige Weg war, noch irgendwie eine gesicherte Unterkunft, eine gesicherte Ernährung zu haben. Aber man musste dafür mit seiner eigenen Freiheit, irgendwo auch mit seiner eigenen Würde bezahlen. Keine gute Zeit. Keine gute Zeit, weil da so viel Trostlosigkeit, so viel Elend ist und es kaum einen Weg gibt, für diese Menschen all dies hinter sich zu lassen. Eine ungerechte Zeit, würde ich sagen. Ungerecht nicht, weil Dinge ungerecht verteilt werden, sondern weil sie Menschen dazu verdammt, unmenschlich, menschenunwürdig zu leben. Gerechtigkeit, ein würdiges Leben. Nichts anderes wünsche ich mir ja, wenn ich den Eindruck habe, dass ich auf der Verliererseite stehe. Gerechtigkeit wünsche ich mir, wenn Menschen meine Heimat in ein Kriegsgebiet verwandeln, wenn ich die Flucht ergreifen muss, wenn ich vielleicht gerade noch mein Leben retten kann, aber nicht mehr. Gerechtigkeit wünsche ich mir, wenn ich klein gemacht werde von anderen, wenn ich gemobbt werde. Menschenwürdig will ich behandelt werden, als Frau und nicht übergriffig, wie es an Silvester geschehen ist. Und das, was an Silvester geschehen ist in Deutschland, das ist ja nur ein Beispiel für viele Fälle, bei denen Frauen nicht so behandelt werden, wie es sein sollte. Da will ich als Frau ein menschenwürdiges Leben führen. Nicht so etwas. Als Kind möchte ich eine gesunde, liebevolle Familie. Das wäre doch schön. Ich will keine Gewalt, ich will nicht bloß ein Möbelstück in der Wohnung meiner Eltern sein. Ich will Zeit. Zeit, in der ich als Kind wichtiger bin als der Job, als das Hobby meiner Eltern. Das klingt für mich gerecht und menschenwürdig. Als Mensch im erwerbsfähigen Alter möchte ich gern arbeiten können. Und ich würde mir wünschen, eine Arbeit zu haben, die mir selbst auch irgendwie wertvoll erscheint. Eine Arbeit, die ich auch für würdig achten kann. Eine Arbeit, die gesehen und geschätzt wird. Im besten Fall eine Arbeit, die mich nicht einfach nur über die Runden kommen lässt, sondern von der ich ordentlich leben kann. Die mich zu einem Leben bringt, das Spaß macht. Als Gemeindeglied wünsche ich mir, dass die Leute sehen, was ich hier einbringe und investiere. Wer ich bin und was ich tue, ich wünsche mir, dass andere das sehen. Das erscheint mir gerecht, das erscheint mir menschenwürdig. Und so gibt es viele unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Rollen, in denen wir vielleicht auch als Verlierer dastehen können. Nicht, weil wir beim Spielenachmittag eine Niederlage einstecken mussten, sondern weil uns echte, entwürdigende Ungerechtigkeit widerfahren ist. Menschen zur Zeit von Amos wie Menschen von heute erfahren das. Und so sicher auch wir. Mal mehr, mal weniger. So gibt es Situationen und Menschen, da passt es auch, wenn wir heute sagen, keine gute Zeit. Und wenn man sich diese Zustände in der Gesellschaft zur Zeit von Amos vor Augen führt, dann lässt sich auch nachvollziehen, was Amos für eine Botschaft hat. Das ist eine Botschaft, die nicht so runtergeht wie Öl. Das ist eine Botschaft, die eher düster klingt. Aber in diesem Zusammenhang ist sie nur nachvollziehbar. Wenn ihr wollt, dann schlagt gern mit mir auf, Amos Kapitel 8. Ich möchte dort die Verse 4 bis 7 lesen. Amos Kapitel 8, die Verse 4 bis 7. Und da heißt es: Hört zu, ihr, die ihr die Notleidenden tretet und die Bedürftigen in diesem Land vernichtet. Ihr könnt es kaum erwarten, dass der Sabbat vorüber ist und die Feiertage vorbei sind, damit ihr wieder handeln könnt. Ihr messt das Korn mit falschem Maß und wiegt es auf gefälschten Wagen. Und ihr mischt den Weizen, den ihr verkauft, mit Spreu, die ihr vom Boden zusammenfegt. Dann versklavt ihr die Armen wegen der Schuld eines Silberstücks oder eines Paars Sandalen. Nun hat der Herr sich selbst, dem Stolz Israels, geschworen: Ich werde das Böse, das ihr getan habt, auf keinen Fall vergessen. Dass Amos das sagt, bedeutet zunächst einmal, Gott hat etwas zu diesen Verhältnissen zu sagen. Sie sind ihm nicht egal. Und in diesen Worten, da richtet er sich ja vor allem an diejenigen, die aus den Verhältnissen damals Kapital schlagen. Aber zunächst einmal sagt Gott mit diesen Worten auch den Verlierern dieser Zeit etwas. Und ich würde das ungefähr so wiedergeben, dass Gott sagt: Ich sehe, was Menschen dir angetan haben, was Menschen dir antun. Es macht mich wütend, dass es dir so ergeht, dass es so ungerecht und unwürdig zugeht. Ich sehe das Böse und ich sehe dich in deiner Not. Und ich will Gerechtigkeit. Ich will, dass das ein Ende hat. Ich will, dass das ein Ende hat. Auf der anderen Seite stehen die, die Amos so scharf angreift mit seinen Worten. Die Gewinner. Die Gewinner, das sind zum Beispiel die Staatsbeamten, die natürlich üppig versorgt werden müssen. Die Gewinner, das sind auch die Großgrundbesitzer in dieser Zeit, deren Land viel, viel mehr abwirft, als sie brauchen. Sie haben keine Not. Sie schwelgen im Luxus. Sie schlafen in Luxusbetten, genießen guten Wein und fettes Essen. Sie haben eigentlich keine Sorgen, außer der Sorge vielleicht, ihren Wohlstand weiter zu vermehren, um im Wettstreit mit den anderen Gewinnern dieser Zeit immer noch zu den Gewinnern zu zählen, möglichst weit vorne abzuschneiden. Und es wirkt so, als ob sie das Elend der anderen recht teilnahmslos in Kauf nehmen dabei. Vor dem Elend der anderen verschließen sie einfach die Augen. Sie versklaven Leute wegen minimaler Schulden, ein paar Sandalen, gegen die Freiheit eines Menschen. Bei Geschäften betrügen sie gern mit falschen Gewichten und falschen Maßen. Und dann strecken sie ihre Ware auch noch mit dem, was sie auf dem Boden finden. Korn mit Spreu, eine üble Mogelpackung. Die Leute bekommen weniger und bezahlen auch noch mehr dafür. Die Steuern für die Versorgung des Staates werden vorzugsweise bei den Ärmeren eingetrieben, die sowieso wenig haben. Die Reichen, die haben die Möglichkeit, sich durch ihren Einfluss, ihr Ansehen, ihr Geld, gewisse Steuervergünstigungen zu besorgen. Bestechung und Vetternwirtschaft ist bei denen, die es sich leisten können, bei denen, die zu diesem elitären Kreis in der Gesellschaft gehören, allgemein üblich. Und all diese Dinge, das kommt noch hinzu, wurden unter so einem frommen Deckmantel versteckt. Man war natürlich nicht offen gemein. Es musste ja alles ordentlich aussehen, alles fromm aussehen. Zu dieser korrekten Außendarstellung, die den Leuten so wichtig war, gehörte natürlich auch so eine gewisse Frömmigkeit. Und so gab es in dieser Zeit auch tolle Gottesdienste, tolle religiöse Feste. Und während dieser Festzeiten, da machte man sozusagen Pause mit dem Betrug, Pause mit der Verschlimmerung des Elends der anderen. Und wenn der Sabbat dann endlich vorüber war, wenn die Feste endlich wieder vorbei waren, dann konnte man wieder fröhlich weiter betrügen. Es gab viele Opferzeremonien, alles in allem ein lebendiges religiöses Leben, aber keinen echten Glauben, eine leere Religiosität. Und es könnte sein, dass dieses Festhalten an diesen äußeren religiösen Formen auch ein Ausdruck war, so einer leisen, unbewussten Ahnung, dass die eigenen Hände doch schmutziger sind, als es allgemein zugegeben wurde. Vielleicht war das alles auch ein Versuch, sich auf möglichst unterschiedliche Art und Weise reinzuwaschen. Falls es solch ein leises Schuldbewusstsein gab, dann wurde es allerdings schnell beiseite geschoben. Denn unterm Strich war es so, dass die Gewinner dieser Zeit sich auch als Sieger fühlten. Sie fanden sich unheimlich toll. Sie machten in ihren Augen alles richtig. Der Erfolg gab ihnen recht. Und in gewissem Sinn fühlten sie sich unverwundbar. Wenn ich mir diese Zustände so vor Augen halte, wenn ich mich da hineindenke in diese Verhältnisse, dann macht mich das unheimlich wütend. Und ich frage mich, wie so etwas sein kann. Was für eine Ungerechtigkeit. Wie menschenverachtend, was dort passiert. Wie kann es sein, dass diese reichen Leute, die sowieso viel mehr haben, als sie brauchen, sich auch noch betrügerisch an diesen Ärmeren bereichern, ihren Überlebenskampf nur noch verschlimmern? Wie unmenschlich. Da kann ich auch nachvollziehen, dass Gott so wütend ist. Und genau diese Wut drückt er ja auch aus, wenn er sagt, ich werde das Böse, das ihr getan habt, auf keinen Fall vergessen. Andererseits, wenn ich da einen Moment innehalte, dann kann es sein, dass sich diese Wut auch mit einer Frage vermischt. Nämlich die Frage danach, ob diese Wut nicht auch mich zumindest ein bisschen treffen müsste. Es ist die Frage danach letztlich eine Ahnung, dass ja auch ich ein Mensch bin, für dessen Vorteile andere Menschen leiden müssen. Nicht unbedingt immer und überall, aber doch kommt es vor. Denn auch ich, natürlich, auch ich kann auf der Gewinnerseite stehen. Auf der Gewinnerseite in dieser Welt. Auf der Gewinnerseite, die dazu beiträgt, dass diese Welt uns so ungerecht und menschenunwürdig vorkommen kann. Ich denke zum Beispiel daran, wie wir in den reicheren Ländern Menschen in ärmeren Ländern für unseren Wohlstand bezahlen lassen. Kleidung hat ihren Preis. Wir merken das manchmal nicht, weil wir Kleidung sehr günstig kaufen können. Aber auch diese Kleidung hat ihren Preis, nur bezahlen wir ihn nicht, sondern die Menschen, die dafür sorgen, dass wir diese Kleidung so günstig bekommen können. Menschen bezahlen mit schlechten Arbeitsbedingungen, mit schlechtem Lohn, mit schlechter Bezahlung für unsere günstige Kleidung. Bei der Herstellung, beim Transport, bei der Ernte der Baumwolle. Und wenn ich solche Kleidung kaufe, dann bin ich Teil des Systems, ob ich das will oder nicht. Das passiert einfach. Und ich kann das auch gar nicht so leicht ändern in dieser Welt hier. Und trotzdem bin ich Teil des Systems, stehe ich auf der Gewinnerseite eines Systems, das Menschen ausbeutet. Ich denke daran, wie gerade die Länder, die am wenigsten zur Klimaveränderung beigetragen haben, häufig am meisten darunter leiden müssen. Die Industrienationen, auch wir, pusten Abgase in die Luft. Aber das Wasser wird nicht bei uns in Europa knapp, sondern in anderen Ländern, in Afrika. Die Hitze nimmt es dort weg, nicht bei uns. Wie ungerecht. Ich denke daran, wie wirtschaftliche Interessen und Bestimmungen dazu führen, dass Menschen auf der Strecke bleiben können. Wenn zum Beispiel auf der einen Seite der Welt Tonnen von Nahrung vernichtet werden, um die Preise stabil zu halten, und auf der anderen Seite der Welt Menschen verhungern. Was für ein Irrsinn. Wie kann das sein? Wie geht das? Und vielleicht bin ich auch nicht nur einer von der Gewinnerseite, wenn es um die großen Dinge der Weltpolitik geht. Denn das gibt es ja auch im Kleinen. Ellenbogen ausfahren, sich durchsetzen, egal, vielleicht wer dabei auf der Strecke bleibt. Manchmal wirkt es ja, als ob man in unserer Gesellschaft gar nicht anders erfolgreich sein kann. Man muss andere für seine Zwecke benutzen oder sie aus dem Weg räumen. Sonst geht es nicht. Wenn ich hier ein Gewinner sein will, wenn ich kein Verlierer sein will, dann müssen andere leiden. So wirkt es manchmal. Sicher nicht in jeder Situation und in jedem Fall. Und doch gibt es das. Und weil ich das alles sehe, weil ich die Welt sehe, die Gesellschaft, in der wir leben, sage ich, auch ich stehe auf der Gewinnerseite und ich bin Teil einer Welt, in der es so ungerecht zugeht, sodass andere Menschen auch um meines Vorteils willen leiden müssen und manchmal auch auf menschenunwürdige Weise. Nur weil vieles von dem weit weg ist, was da passiert, ist es ja nicht weniger schlimm. Und auch wenn da vieles ist, was ich als Einzelner ja gar nicht ändern kann, fühle ich mich trotzdem irgendwie schuldig. Fühlt es sich nicht gut an, Teil dieses Systems zu sein. Und da denke ich mir auch, keine gute Zeit, in der wir leben. Liebe Gemeinde, wir sind in dieser Welt ja nicht darauf festgelegt, uns entweder mit den Gewinnern oder den Verlierern zu identifizieren. Es muss auch nicht sein, dass wir mal auf der einen, mal auf der anderen Seite stehen und dass das alles ist. Gerade dieser Bibeltext zeigt uns ja, dass es noch eine dritte Perspektive gibt. Und das ist die Perspektive des Propheten. Und die geht über dieses bloße Gewinner- und Verlierersein hinaus. Der Unterschied zwischen Amos und all den anderen in dieser Zeit ist ja, dass er nicht einfach nur mit sich selbst beschäftigt ist. Die Opfer der Gesellschaft, die sind mit sich selbst beschäftigt. Die können auch gar nicht anders. Und die Gewinner, die sind auch mit sich selbst beschäftigt, denn die sind ja ständig darum bemüht, ihren Wohlstand noch zu vermehren, ihr Ansehen zu vermehren. Unter den Gewinnern möglichst auch noch bei den Gewinnern zu sein. Aber Amos war anders. Er war Teil der Gesellschaft, natürlich gehörte er dazu. Aber das, was alle für die Spielregeln der Gesellschaft hielten, das hatte ihn nicht in seiner Gewalt. Er war kein Sklave des Systems. Das System konnte nicht einfach über ihn verfügen. Er hat nicht einfach funktioniert wie alle anderen. Er war anders. Er war Teil des Ganzen, aber er stand auch über den Dingen. Und so konnte Gott durch ihn sagen, was er zu sagen hatte und was diese Zeit so nötig hatte. Hört zu, die ihr die Notleidenden tretet und die Bedürftigen in diesem Land vernichtet. Ihr könnt es kaum erwarten, dass der Sabbat vorüber ist und die Feiertage vorbei sind, damit ihr wieder handeln könnt. Und dann zählt er auf, was sie alles tun, um ihren Reichtum noch auf betrügerische Art und Weise zu vermehren. Und dann sagt er, ich werde das Böse, das ihr getan habt, auf keinen Fall vergessen. Ich glaube, Amos hat gesagt, was diese Zeit damals ganz dringend nötig hatte. Für Gerechtigkeit und Menschenwürde einstehen. Einen echten Glauben, keine leere Religiosität in einer ganz falschen Welt. Und ich denke, auch wir sind, so wie Amos, nicht darauf begrenzt, Gewinner oder Verlierer oder mal das eine oder mal das andere zu sein. Natürlich sind wir Teil dieser Welt, aber eben nicht nur. Wir haben mehr als das. Wir haben eine Perspektive, die darüber hinausgeht. Man könnte es auch anders sagen. Wir Christen, wir sind Botschafter einer anderen, einer besseren Welt. Gerade wir als Christen wirken für eine bessere Welt, weil wir eine Perspektive haben, die an den Grenzen dieser Welt hier nicht endet. Wir haben eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Die Bibel sagt, dass mit diesen Worten, dass sie uns erzählt, dass wir eine Heimat im Himmel haben. Die Aussicht auf ein Leben, in der es all diese Ungerechtigkeit, diese Menschenverachtung nicht mehr gibt. Wir mögen uns mal als Gewinner, mal als Verlierer in dieser Welt fühlen. Vielleicht auch das eine mehr als das andere. Aber das ist eben nicht alles. Wir sind mehr als das. Und gerade weil wir mehr haben als nur diese Welt, gerade deshalb haben wir zu den Zuständen in dieser Welt etwas zu sagen als Christen. Gerade wir als Christen können an einer besseren Welt mitwirken, weil wir uns nach dieser besseren Welt sehen und sie für uns nicht nur eine naive Utopie ist. Viel mehr als das. Jesus sprach in der Bergpredigt ja von dieser besseren Welt, dem Reich Gottes. Eine Welt, in der Gottes Spielregeln gelten. Eine Welt, in der alles, was wir tun, von Gottes Liebe bestimmt ist. Und Jesus sagt seinen Nachfolgern in diesem Zusammenhang, also auch uns, wenn wir sagen, dass das für uns gilt, dass wir Salz und Licht, also Botschafter dieser besseren Welt sind. Man könnte auch sagen, wir sind in diesem Sinn, so ähnlich wie Amos, Propheten, nämlich Menschen, die mit offenen Augen durch diese Welt gehen. Menschen, die aussprechen und anmahnen, wo es ungerecht und menschenverachtend zugeht. Menschen, die durch ihr Leben die Suppe dieser Welt ein bisschen würzen und sie so leckerer machen. Wir bringen Geschmack in diese Welt, entgegen mancher Geschmacklosigkeit. Ich denke mir, unsere Welt braucht das. Guten Geschmack und ein helles Licht, gerechte Würde. Eine gute Zeit. Und deswegen sage ich, ich will das sein, Salz und Licht. Auch wenn das nicht immer alles ganz leicht ist. Auch wenn mein Einfluss nicht so groß ist, wie ich es gerne hätte. Auch wenn ich vielleicht eher ein kleines Licht bin. Auch wenn ich vielleicht so von mir denke. Aber ich denke mir, ich will auch, so wie Amos zu seiner Zeit, solche richtigen und wichtigen Worte sagen. Und ich will auch richtige und wichtige Dinge tun. Ich will ein Botschafter dieser neuen Welt sein. Und konkret kann das für mich bedeuten, ich will zu einer Welt beitragen, in der Kriegsflüchtlinge sich sicher und aufgenommen fühlen. Oder noch besser, nur viel schwieriger, ich möchte zu einer Welt beitragen, in der Menschen gar nicht erst flüchten müssen. Ich will dazu beitragen, dass Menschen nicht mit miesen Arbeitsbedingungen für meine Kleidung bezahlen müssen. Ich will es anderen vorleben, was es bedeutet, Frauen, Kindern und überhaupt jedem Menschen mit Respekt, mit Wertschätzung, mit Achtung zu begegnen. Ich will es nie als normal ansehen, dass wir Tonnen von Nahrung wegschmeißen, während Menschen in anderen Ländern hungern. Ich will, dass Menschen genug zu essen haben. Ich will mich mit dieser Welt, in der es manchmal so ungerecht und menschenunwürdig zugehen kann, nicht zufrieden geben. Ich will Salz und Licht sein. Unsere Welt braucht das, guten Geschmack und ein helles Licht. Ihr Lieben, was Amos zu seiner Zeit gesagt hat, war das richtige Wort in einer Zeit, in der ganz vieles falsch lief. Und es ist klar, dass heute längst nicht alles so ist, wie es damals war. Und doch, meine ich, merken wir, dass diese Worte auch zu unserer Zeit Richtiges und Wichtiges zu sagen haben. Diese Worte, die können uns treffen, weil wir selbst manchmal auf der Verliererseite stehen können und unter der Ungerechtigkeit und Falschheit dieser Welt leiden. Und Gott sagt, ich sehe das und ich will das auch nicht. Die Worte können uns treffen, weil wir manchmal auf der Gewinnerseite stehen und uns bewusst wird, dass wir Teil eines Systems sind, bei dem Menschen auf der Strecke bleiben. Diese Worte, die können uns aber auch daran erinnern, dass wir dem Lauf dieser Welt mit ihren Gewinnern und Verlierern nicht einfach ausgeliefert sind. Wir sind Botschafter einer besseren Welt. Wir haben eine Hoffnung, eine Gewissheit. Wir glauben daran, dass es besser sein kann. Und dieses Licht des Glaubens an eine bessere Welt, dieses Licht tragen wir in diese Welt hinein, damit es gerechter, damit es menschenwürdiger zugeht. Man könnte auch sagen, wir haben einen echten Glauben in einer falschen Welt. Keine leere Religiosität, sondern den Glauben an etwas. Wir sind Salz und Licht. Und deswegen denke ich, lassen wir die Welt sehen und schmecken, wie es auch sein kann. So gut wir können. Im kleinen Rahmen, den wir haben. Amen. Unser guter Gott, das wollen wir sein, Zeugen einer besseren Welt, gerade hier, wo wir sehen, dass es Menschen nicht gut geht, wo es ungerecht zugeht, wo Menschen unter Umständen leben müssen, die eigentlich zu einem Menschen nicht passen. Ich möchte dich bitten, dass du uns offene Augen schenkst, damit wir sehen, wo wir etwas tun können, wo wir als dein Salz und als dein Licht dieser Welt etwas von deiner Welt zeigen können. Danke, dass du uns dabei hilfst. Amen. Amen.
Der Frieden und Segen Gottes sei mit euch an diesem Sabbattag und ganz besonders in der kommenden neuen Woche. Amen. Amen.